Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ich darf mit Günter Geusbeck sprechen. Günter ist ein international tätiger Opernsänger. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, gerade weil ich ja auch aus der Musik komme und singend unterwegs bin. Zumindest bis vor einem Jahr war das so, hauptsächlich. Günter, ich spreche mit dir, weil du einer tatsächlich der wenigen prominenten Künstler bist, die sich eigentlich schon seit einem Jahr relativ kritisch zu der Corona-bedingten Situation äußern. Und ich hab einen Satz von dir im Kopf behalten, den hast du in einem Interview geäußert mit Münchner Merkur am 31.03. des letzten Jahres, wo du gesagt hast, ich habe Angst vor Aktionismus. Und ja, jetzt sind wir ja ein Jahr weiter und ich wollte dich erst mal fragen, ja, wie schaut's bei dir derzeit beruflich aus? Wie ist deine Situation?
Ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte und eine lange Geschichte. Es gibt halt so diese permanente zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt Situation, wobei doch ein gewisses Übergewicht dann zu Tode betrübt feststellen muss leider, weil die ganze Situation unabhängig jetzt von den äußeren Umständen ja auch schon sehr düster ist und ich finde es auch sehr, sehr traurig, dass sehr vorher so wenig Kollegen dazu Wort melden und ein bisschen mehr für ihre eigene Sache auch kämpfen, also für unsere Sache, für die gemeinsame Sache, die ja auch dann im weiteren Sinne nicht nur unsere Sache ist, weil man muss immer sagen, Kunst und Kultur wird ja dann immer nur so dargestellt, als wenn das unser Broterwerb ist und das wär's damit und wir werden dann irgendwie, gibt es ihnen was zum Fressen und dann geben sie schon Ruhe. Wir haben ja, so sehe ich es zumindest, eine gewisse Aufgabe auch für die, wie sagen, für die Psychohygiene und darüber hinaus der ganzen Bevölkerung. Also das ist ja nicht nur, nur Entertainment, was wir da abliefern. Also zumindest empfinde ich den Beruf so, aber ich habe da wirklich in diesem Jahr auch gelernt, dass ich da scheinbar wirklich sehr alleine stehe. Und deshalb ist die Situation für mich doch sehr traurig. Was soll ich jetzt sagen? Was hat es jetzt in dem Jahr auch getan? Und seit diesem Satz mit dem Aktionismus, ich meine, wir haben, jetzt ein bisschen blöd gesagt, haben sie meine düstersten Prognosen nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Und Aktionismus ist ja ein Hilfsausdruck für das, was wir da haben. Oder wie es die Nina Poll, österreichische Kabarettistin und Schauspielerin, die ja Gott sei Dank auch sehr, sehr, sehr mutig da den Mund aufmacht, die das kürzlich gesagt hat mit dem Satz, mittlerweile wird uns ja mit Maßnahmen, glaube ich, gedroht, dass wir Maßnahmen verhindern. Also das ist ja, das hat ja eine Selbst- und eine Eigendynamik bekommen, wo es gar nicht mehr um die Sache selber geht oder um das Eindämmen dieser Krankheit oder dieser tödlichen Pandemie, die man dann ja über ein Jahr jetzt hindurch ein bisschen beobachten konnte und die Dynamik dahinter und ein bisschen sieht, wen betrifft, wo ist wirklich was los, wo ist das Ganze, muss man wirklich ein bisschen schauen und wo ist es eigentlich relativ wurscht, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz salopp. Und da muss man dann eben aufpassen, weil einfach in diesem Jahr sie ganz hässliche Kategorien da herauskristallisiert haben. Stichwort Corona-Leugner, ich meine, das ist einer der dümmsten Begriffe überhaupt, der da als Kampfbegriff mittlerweile benutzt wird, wo man fast kriminalisiert wird, weil man sagt, ja Moment, ich bin gesund, mir ist wurscht in dem Sinne, ich habe Gott sei Dank eine Umgebung, die ist auch gesund und denen ist auch wurscht und deshalb sind wir jetzt keine kriminellen Leute, weil wir halt einfach versuchen, soweit es geht, unser normales Leben, soweit es geht, soweit es überhaupt möglich ist, normal zu leben. Und da, wo es gefährlich ist, schauen wir eh und bemühen uns dann eh. Und um diese Dinge wieder ein bisschen, sage ich mal, fast ein Jahr jetzt da zurückschalten zu können und wieder mal bei dem Punkt zu beginnen, wo wir eigentlich gestartet sind, geistig, das wäre schon mal, da wäre schon viel geholfen, aber da sind wahnsinnig viel in diesem Jahr getan, leider.
Jetzt wollte ich noch ein bisschen zurückgehen, weil du gerade das Thema, sagen wir mal, oder den Begriff Systemrelevanz eigentlich genannt hast, also in dieser ganzen Debatte, gerade im Kunst- und Kulturbetrieb, ist einfach dieser Begriff Systemrelevanz ein ganz, ganz bedeutender. Ja? Also durch diese Pandemie oder durch die ergriffenen Maßnahmen wurde ja ganz klar kategorisiert, was ist sozusagen für die Gesellschaft wichtig, was ist nicht wichtig. Jetzt ist es so, wie gesagt, seit einem guten Jahr ist eben der Kunst- und Kulturbetrieb stillgelegt, kann man so sagen. Wie schätzt du das ein? Also mir ging es jetzt auch nochmal ganz explizit darum, was muss Kunst aus deiner Sicht leisten erst einmal? Oder warum bist du Künstler geworden.
Ja, naja, Systemrelevanz, ich habe das Wort jetzt selber gar nicht in den Mund genommen, aber ich habe es im Prinzip umschrieben und umrissen.
Genau.
Weil der Begriff mir eigentlich schon mal aufstoßt von Beginn weg. Weil da können wir uns natürlich dann irgendwann einmal auf eine Art von Maslow'scher Bedürfnispyramide so weit runter reduzieren, dass man sagt, ja, eigentlich außer Essen und Schlafen braucht man eh nichts, weil alles andere darüber hinaus ist nicht systemrelevant. Und ich weiß nicht, wie man das dann irgendwo definieren wollen. Und da ist ja mein Hauptkritikpunkt an der Kollegenschaft und so, wo man sagt, unabhängig fürs Kämpfen um sich selber und um die eigene Wichtigkeit und das eigene Überleben, muss man einfach den Leuten erklären, dass Systemrelevanz eben über Essen, Trinken und Schlafen hinausgeht. Und ich sehe mich halt einfach persönlich als systemrelevant ist ja vielleicht, wie gesagt, dieses Wort ist mir so zuwider, aber ich benutze es jetzt dann trotzdem, weil ich glaube, dass ich durch meine Tätigkeit eine gewisse Art von geistigen, seelischen Wohlzustand erzeugen kann. Und ich erkläre das immer gerne mit so, wo man es am deutlichsten spürt. Das ist für mich halt immer so, weil der Ort so speziell ist, in Bayreuth, wo du einfach dann irgendwie dann nachher das Gefühl hast, wirklich diese Leute nach diesen Aufführungen, also wenn es eine gute war, selbstverständlich, nach diesen Aufführungen da in diesem Haus mit dieser speziellen Atmosphäre und so, wo man einfach wirklich sieht, da passiert was mit den Leuten. Die gehen wirklich anders nach Hause und diese Art von Glücksgefühl oder Art von Bereicherung oder so ist halt meine Tätigkeit oder mein Mitwirken. So wie halt eben die Krankenschwester dafür zuständig ist, dass halt die Infusion richtig gelegt ist oder so. Also das ist halt eine Art von seelischer Relevanz. Nur da wird es jetzt eben spannend und da haben wir jetzt, glaube ich, das große Problem aktuell in der ganzen westlichen Gesellschaft, die immer mehr in dieses neoliberalistische, reduzierte Menschenbild driftet, dass die Seele oder das, was uns eigentlich ausmacht, keine Wichtigkeit mehr hat und dass man über das nicht mehr redet. Und da ist auch mein Vorwurf an die ganze, an Philosophie, an Religion, all diese geistigen Größen, Geisteswissenschaften etc., haben einfach auch jetzt in dieser Zeit, finde ich, total versagt, weil es geht um Menschenleben. Dieses Totschlagargument ist einfach viel zu kurz gegriffen. Das sehen wir ja auch jetzt aktuell in den, also ich kann jetzt nur von Österreich reden, weil wir haben von Triage im Corona-Bereich, sagen wir, waren wir noch nie und sind wir Lichtjahre entfernt, aber wir haben halt jetzt die Triage auf der Kinderpsychiatrie, ja, weil einfach die Leute seelisch kaputt gehen. Und bei den Kindern und bei den Jugendlichen ist es natürlich viel, viel tragischer, weil das prägende Folgen hat. Unser Ans kann sich vielleicht einmal einkriegen oder dann ist bei manchen eh schon wurscht, aber bei den Kindern ist es nicht wurscht. Und da sehe ich halt einfach auch unsere Aufgabe und deshalb eine gewisse Systemrelevanz, um dieses grausliche Wort nur einmal in den Mund zu nehmen, dass wir einfach auch schauen, dass die Leute Freude haben, bereichert werden, zum Nachdenken angeregt werden, inspiriert werden, Fantasie entwickeln, auch wieder mal außerhalb der vorgefertigten Bilder, die sie über die ganzen Kasteln und Fernsehen und so kriegen, auch wieder selber Bilder im Kopf entwickeln, all diese Dinge, dafür ist Kunst zuständig und deshalb hat sie, finde ich, schon eine große Relevanz, Systemrelevanz.
Also siehst du das ähnlich, dass wir wie gesamtgesellschaftlich eigentlich auch im Kunstbereich eine Art Verengung des Debattenraums haben? Also mein Eindruck ist mittlerweile, dass es so ganz klare Meinungskorridore gibt, die man verhandeln kann, auch ja, künstlerisch. Und ja, alles, was sozusagen außerhalb dieser Korridore ist, wird sehr leicht in falsche Ecken geschoben bzw. missinterpretiert. Siehst du das? Also kann es auch daran liegen, dass vielleicht die Kunst nicht mehr als so systemrelevant, wenn ich jetzt auch dieses Wort benutzen darf, angesehen wird?
Nein, man muss da so aufpassen, wenn man da gleich wie ein bisschen im Verschwörungstheoretischen landet und vor allem, wenn man dann irgendwelche Begriffe wie Kulturmarxismus oder so strapaziert wie gesagt, alles mit Vorbehalt und so, aber natürlich merkt man eine Art von Verkürzung, einer seelischen Verkümmerung. Und was Kunst betrifft, einerseits ist sie erlaubt, wenn sie als Entertainment gut oder als Entertainment-Ware irgendwie da ist für die Reichen und Schönen, die sich halt dann irgendwo die Super-Diva engagieren, die halt dann irgendwie zwei Arien und drei Kleider präsentiert. Und auf der anderen Seite ist sie auch erlaubt, wenn sie politisch ins Bild passt. Und da habe ich letztens ein lustiges Zitat von einer zeitgenössischen Komponistin gelesen, die dann irgendwie gesagt hat, das Werk entspringt nicht aus der Idee, sondern aus der Notwendigkeit der Zeit. wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich das so teilen würde. Mhm. Also primär finde ich einmal, geht schon auch darum, dass man aus irgendeiner Quelle Inspiration, Idee hat und das einmal völlig wurscht ist, in welcher Zeit die daherkommt. Dass man einfach den Drang verspürt, jetzt im kreativen Bereich, wenn man kreativ tätig ist, etwas umzusetzen, was dann einfach kommt. Egal, wie das jetzt gerade ist, auf welcher Seite das steht, politisch oder sonst wie, völlig egal. Und das einfach einmal bedingungslos zu verwirklichen versucht und dann muss man halt schauen, wie weit das halt jetzt gerade seine Relevanz hat. Und dementsprechend wird es halt dann auch erfolgreich oder nicht erfolgreich sein. Aber der Debattenraum und diese ganzen Meinungskorridore sind ein generelles Problem und ob das zufällig passiert ist, ob das beabsichtigt ist, es ist einfach nicht gut und ich finde, es muss sich da wieder eine Öffnung dringend vollziehen, weil sonst geht es einfach nur mehr in eine Richtung. Und wir müssen einfach auch schauen, dass wir in vielen Bereichen im Kunstsektor, jetzt, was das Praktische betrifft, diese ganzen Quotendiskussionen und so auch ein bisschen entspannter sind. Also Qualität ist das einzige Kriterium, wo man primär was zählen muss. Unbedingt die künstlerische Leistung im Sinne von Idee, aber nicht jetzt nicht jetzt nur, weil ich jetzt gerade irgendwie modisch in diese oder jene Richtung passe, bin ich jetzt gerade, habe jetzt eine Berechtigung, meine Kunst da irgendwie auszuüben, sondern einfach, weil ich was zum Sagen habe. Das ist einfach wichtig. Ganz, ganz, ganz fair und nüchtern.
Da würde ich aber gern ein bisschen reingrätschen. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Also generell diese Thematik besteht ja gerade aus meiner Sicht auch im klassischen Bereich schon seit längerem, auch schon vor Corona. Also diese ganzen Fragestellungen, die jetzt sozusagen nochmal exponentiell auftreten, gibt es ja schon länger. Und ich denke da zum Beispiel an die Elisabeth Kuhlmann mit ihrem Kanal What's Opera Doc, die da ganz viele Problemstellungen ganz toll bearbeitet. Und ich finde aber spannend, dass trotzdem noch so wenige Künstlerinnen und Künstler, sagen wir mal, auf Bayerisch das Maul aufmachen und die Probleme wirklich ansprechen. Ich frage mich da, liegt das daran, ist es eine Art des Opportunismus? Also was ich schon sagen kann, ist, dass, glaube ich, viele Kollegen durchaus kritisch sind, kritisch auch eingestellt sind, Problemstellungen sehen, aber aus Angst, zum Beispiel nicht mehr engagiert zu werden oder missliebig zu werden, sich nicht trauen, sich zu äußern. Hast du da einen ähnlichen Eindruck, wie ich ihn habe?
Ja, natürlich. Jetzt aktuell merkt man es ja besonders. Ich meine, die Elisabeth ist ja sehr früh da dran gewesen mit vielen Themen. Bei ein paar Sachen, so habe ich ja gesagt, finde ich, hat sie es vielleicht ein bisschen zu früh und vielleicht auch ein bisschen nicht unbedingt den richtigen Nerv getroffen. Aber sie hat dann ein paar Themen auch zu einer guten Zeit angegriffen. Die ganze MeToo-Geschichte und so weiter. Und die kann man auch so oder so denken. Oder beziehungsweise man muss einfach immer alles sehr, sehr groß und sehr, sehr tolerant und weit denken. Es ist immer auch die Gefahr, dass das dann so in so einer Hexenjagd dann verkommt. Auf der anderen Seite muss man schon schauen, wo wirklich ein Missbrauch stattfindet und ein grausliches System, wo dann wirklich vielleicht irgendwo Leute wirklich nachhaltig geschädigt werden. Das muss man aufzeigen. Aber da gibt es viele, viele Bereiche, wo es wichtig ist, hinzuweisen. Nur Opportunismus, wie du es gerade ansprichst, ist halt eine heikle Sache, weil man schon genau merkt, in welche Richtung darf man spucken und in welche darf man eben nicht. Und da würde man mehr Mut erwarten und mehr einmal ein bisschen couragierter zu sagen, ja, das ist schon ein Thema und also zum Beispiel MeToo, da kann man selbstverständlich über dieses oder jenes reden, aber man muss sofort aufpassen, wenn das dann einfach wieder instrumentalisiert wird oder wenn das sofort wieder in so eine einförmige oder wie sagen wir, so eine stromlinienförmige Hexenjagd gerät, dass man dann sofort sagt, oh ja, Moment, aber da ist das jetzt eine Pauschalverurteilung, die mit dem konkreten Fall zum Beispiel nicht viel zu tun hat und da trifft es jetzt an, der, wie soll ich sagen, unschuldig ist, aber vielleicht nicht so ganz. Also diese Dinge, da erwarte ich mir auch in solchen, sage ich mal, Mainstream-Debatten ein bisschen mehr kritisches und ein bisschen mehr differenzierteres Auftreten und auch ein bisschen mutiger, dass man dann sagt, okay, ja, das ist ein Thema, aber da und da müssen wir aufpassen, dass wir es nicht übertreiben oder dass wir dann aus dem heraus jetzt nicht irgendwie eine Art, ich will es nicht sagen, Apartheid-System oder sonst irgendeine Art von Kategorisierung wieder entstehen lassen, was uns auch nicht hilft. Es muss einfach immer offen, frei und tabulos bleiben. Soweit es geht, tabulos. Das ist bei allem ganz, ganz wichtig. Und das haben wir jetzt in der Corona-Zeit besonders dass da wirklich offensichtlichste Themen die Leute nicht mehr ansprechen sollen. Und da wird es wirklich heftig werden und sagt, hey, das ist eigentlich sehr leicht zu verifizieren oder zu überprüfen und trotzdem traut sich keiner das Kind beim Namen nennen. Und das ist aber auch wieder so ein Problem unserer Zeit generell, dieses durch diesen schönen Sprecher, durch diese Political Correctness-Sprechweise, dass man teilweise sich hütet davor, Sachen so zu bezeichnen, wie sie sind. Und natürlich wird ja die Sprache dadurch immer mehr eingeengt und es wird ja immer schwieriger, das Kind beim Namen zu nennen.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr komplex, die ganze Situation und Gemengelage. Jetzt ist meine nächste Frage an dich. Es ist ja so, die Kunst liegt quasi seit einem Jahr brach. Jetzt sind wir in der Situation, die Lockdowns werden immer wieder verlängert. Für manche unerwartet, für andere durchaus erwartet. Jetzt konkret ist es so, also ich kriege mit, in der, sagen wir mal, in der, zumindest in der Opernwelt ist es so, wir haben wirklich ein großes Problem, weil nach wie vor jetzt bis Ostern nicht geöffnet werden kann, also der April ist rum, ist gerade für viele Selbstständige ein großes Problem, weil die natürlich um Ostern herum eine der einkunftsreichsten Zeiten haben im Jahr. Wie siehst du das? Kann das noch lang so weitergehen?
Naja, gut, Ostern, um Ostern rum, also in Österreich ist es da die offizielle Version, um Ostern rum, das kann alles und nichts heißen. Also ich bin immer der Meinung, dass man mit gewissem Druck von unten einiges erreichen kann. Vielleicht ist es eine Illusion, aber ich glaube zum Beispiel jetzt konkret, wenn wir jetzt gerade reden, Ende Februar, beziehungsweise auch diese ganzen kleinen Lockerungen, die es in Österreich gegeben hat, jetzt seit einer Woche, die sind durchaus deshalb auch entstanden, weil ein gewisser Druck jetzt auch da ist. Also die Bevölkerung hat einfach ein bisschen die Schnauzen voll, die Regierung ist nicht mehr wahnsinnig beliebt, es gibt dann intern auch noch Probleme. Also man kann, glaube ich, schon mit einem gewissen Druck von, mag das Wort Volk jetzt gar nicht benutzen, aber einfach so einmal Druck der Bevölkerung oder der Betroffenen schon was bewegen. Natürlich jetzt wirst du nicht von heute auf morgen die Theater alle aufsperren, aber du kannst sicher oder könntest sicher, wenn da mehrere starke Stimmen, wichtige Stimmen, wo die Politik auch merkt, oje, die haben eine gewisse Reichweite, auch einen gewissen Einfluss, bevor uns die da irgendwie die Leute aufhetzen, so ungefähr, geben wir einen lieber Zuckerl oder so, wie man das ein bisschen so sagen würde. Also könnte man schon ein bisschen was machen. Eben, das ist immer mein Vorwurf. Man könnte da sicher viel, viel mehr machen. Leider ist eben da zu viel Opportunismus, leider sogar nicht nur Opportunismus, sondern vorauseilender Gehorsam teilweise, wie wir da bemerken, wo sogar Kollegen oder Intendanten fast sogar in unserer Sache ein bisschen in den Rücken fallen. Vielleicht fürchten sie sich wirklich so, das kann auch sein, das will ich ihnen ja gar nicht absprechen. Wie die Situation weitergehen kann, ist halt natürlich sehr fraglich. Es ist ja nicht nur unabhängig davon, dass jetzt Leute ihre Miete nicht mehr zahlen können oder einfach bankrott gehen oder pleite gehen oder sonst was, Ausfallszahlungen hin oder her. Das muss man den Leuten ja immer erklären. Wir reden ja davon vergleichsweise von, das sind Bruchteile von dem, was man eigentlich verdienen würde oder weniger.
Ja.
Es geht ja darum, dass da in der Praxis oder in der mangelnden Praxis eine teilweise Klangkultur, ein Zusammenspiel jetzt über Wochen, Monate einfach auch irgendwie verhindert wird, was sicher über längere Zeit vielleicht braucht, dass das wieder zusammenfindet. Also ich denke jetzt da speziell jetzt wieder so an Amerika, also wenn ich jetzt an die Met denke und das Met-Orchester, was einfach in der Form jetzt über einen wirklich sehr, sehr langen Zeitraum nicht mehr gemeinsam Musik gemacht hat. Und wir reden dann eben auch vor einem Orchester, was ja letztlich als Opernorchester als eines der allerbesten auszeichnen will. Und da braucht es schon auch diese Routine. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Also das ist ja eine eingespielte Sache. Das ist natürlich jetzt, mag eine Kleinigkeit sein für einen Außenstehenden, um wieder auf das Thema Systemrelevanz zu kommen. Aber ich bin immer der Meinung, gerade jetzt in Mitteleuropa, wir haben ein riesengroßes Erbe zu verteidigen, zu erhalten und zu pflegen vor allem. Und pflegen bedeutet immer, dass diese Tradition so gut wie möglich und so lebendig wie möglich erhalten wird und eben im wahrsten Sinne des Wortes gepflegt, im Sinne von permanent geputzt, gestreichelt, poliert, verbessert wird. Und das wird natürlich schon aufgehalten. Und diese Dinge, über die redet man sehr, sehr wenig. Wie gesagt, das mag für einen Außenstehenden harmlos wirken, aber das sind schon Dinge, die mir wohl meist Gedanken mache. Und natürlich der wirtschaftliche Faktor und natürlich, was man überhaupt nicht vergessen darf, und da mache ich mir die meisten Sorgen, die Bindung oder die Anbindung des Publikums an die Gattung Oper, das Konzert und das Live-Erlebnis. Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, dass einfach diese Selbstverständlichkeit, sage ich jetzt mal aus, nur mal am Montag ins Abo-Konzert zu gehen oder ins Dings, in die Opernaufführung, weil man seit Generationen vielleicht dieses Abo hat, dass das ein bisschen verloren geht. Und das muss man dann schon schauen, dass das so schnell wie möglich, wenn es dann wieder mal läuft, wieder Einzug findet, dass man das wieder schmackhaft macht, dass man die Leute wieder versucht, mit diesem sozialen gemeinsamen Kunstgenuss und auch diesem Erleben, diesem gemeinsamen, wieder dorthin bringt, wo die Sache herkommt. Und diese Kunst ist einfach eine interaktionäre oder interaktive Sache. Also wir, das weißt ja du auch, wenn du da vorne stehst und du merkst, die Leute kochen dazu, dann singst du anders, als wenn du vor einem leeren Saal stehst oder vor einem Publikum, wo du das Gefühl hast, die würden jetzt, wenn es geht, lieber Popcorn essen. Ja. Also das ist natürlich so, das ist einfach auch diese Wechselwirkung, was vielen Leuten gar nicht so klar ist und eine generelle Sache, vielleicht überhaupt gesellschaftlich, die normale Ameise hat gar keine Idee, wie wichtig sie für den Haufen ist. Das muss jedem mal klar sein. Das ist ja das Wesen von Demokratie und von unserer ganzen Gesellschaft. Jeder hat einen unglaublichen Einfluss aufs gesamte Große. Das muss uns wieder bewusst werden.
Ja, definitiv. Also Kunst sehe ich im Moment eigentlich als einen der wichtigsten Bestandteile, auch diese bestehende Spaltung, die wir haben in der Gesellschaft, aufzulösen. Weil ich sehe wirklich unsere Aufgabe als Künstler tatsächlich darin, wertfrei mit den Menschen zu kommunizieren und sozusagen als Vermittler in den Dienst sozusagen der Kunst zu stellen, um Menschen wieder in ihre Gefühle zu bringen, ja, wieder zu sich zu bringen. Ja?
Ja, und das, Gefühle, Seele.
Ja, weil das fehlt mir persönlich in dieser ganzen Debatte und auch in dem öffentlichen Diskurs, ja, die Empathie. Das Mitgefühl.
Ja, genau, aber das haben wir wieder bei dem Thema, wo ich gerade gesagt habe, ohne da jetzt irgendwas zu spekulieren, weil man hat den Eindruck, als wenn das jetzt im aktuellen Gesellschaftssystem oder das, was da jetzt so abläuft, wirklich nicht mehr wichtig ist. Also der Mensch als das, was er wirklich ist, als seelisches Wesen, der einfach nicht nur jetzt einfach ein Arbeitssklave ist, der ein bisschen was konsumieren darf, den wir gerade so lange leben lassen, dass er uns was abwirft, wie so ein Huhn in der Legebatterie. Und Systemrelevanz bezieht sich nur auf das, wie lange kann er uns was abwerfen. Also das ist ja eigentlich auch das Wesen, was die Kunst den Leuten auch vermitteln muss, dass du ein seelisches, eigenständiges, zur Selbstentfaltung bestimmtes göttliches Wesen bist. Ich meine, unabhängig jetzt von irgendeiner Konfession, da muss man nichts glauben. Das geht jetzt einfach nur um das, was wir da vermitteln, ist einfach mehr als nur, dass wir ein Legehuhn sind, was einfach, sage ich mal, einmal im Monat sein Ei legt und dann entsprechend Steuern zahlt. Und es wird gerade so gesund gehalten, dass es arbeiten kann, aber auch gerade so krank gehalten, dass es was abwirft für andere Industrien. Das ist einfach ein falsches Menschenbild. Und über das wird nie gesprochen. Und da ärgere ich mich auch über die eigene Kollegenschaft, die das viel zu wenig thematisieren, was wir da machen. Und das, gerade jetzt, je höher du raufgehst, desto mehr ist natürlich dann auch der kommerzielle Aspekt relevant. Und denen ist es dann sowieso wurscht. Ja, man soll es teilweise schon ein bisschen spüren oder sehen, aber irgendwie arrangiert man sich da mit diesen Gegebenheiten und sagt, ja, ich halte lieber die Klappe und wird schon wieder irgendwann. Aber es geht um viel mehr.
Es geht um viel mehr, ja. Und das müsste wirklich wesentlich deutlicher thematisiert werden, auch aus meiner Sicht. Jetzt, wenn ich fragen darf, du hast ja auch schon mittlerweile öffentlich gemacht, dass du auch mal auf eben maßnahmenkritischen Demonstrationen warst und dir das angeschaut hast. Magst du einmal noch da kurz deine Eindrücke mir schildern? Wie hast du das erlebt?
Ja, also ich bin, muss ich gestehen, seit Beginn sehr, sehr interessiert, weil mich das gewundert hat, dass die Leute das eigentlich so kritiklos hinnehmen, diese Art von Grundrechtseinschränkungen und auch diese Art von auf unbestimmte Zeit Aussetzen von Grundbedürfnissen, die man da einfach auch irgendwo dem Gesamtwohl oder dieses hässliche Wort Volksgesundheit, was bei uns da gebraucht wird von Grünpolitikern, wo man sagt, ich meine, das sind Wörter, die man eigentlich aus einer anderen Zeit kennt, die haben für mich assoziativ ganz was Beklemmendes, hat mich das einfach immer interessiert, warum da nicht mehr Protest passiert. Und natürlich habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass das Meinungen sind, die man so nicht hören will. Und was, wenn man halt was nicht hören will, dann setzt man halt heutzutage dem die Nazi-Keule oder die Nazi-Etikette auf. Und das interessiert mich dann immer besonders, wenn so primitiv und einfach etikettiert wird. Dann schaue ich mir wirklich an, gibt es wirklich? Und ich habe mich im konkreten Fall oder dann persönlich im September das erste Mal in Wien, da war eine Kundgebung, habe ich nur kurz Zeit gehabt, da habe ich mir kurz vorbeigeschaut und war natürlich total verblüfft, dass das überhaupt nicht mit dem medialen Bild übereinstimmt. Mhm. Und war dann das erste Mal wirklich dabei am 26. Oktober, auch in Wien, vor der Oper. Mhm. Und also auch da, dieses mediale Bild hat mit dem nicht wirklich so übereingestimmt. Und jetzt war ich seit 16. Jänner auf den letzten drei großen Demos in Wien dabei oder Spaziergängen und muss sagen, ich habe alles getroffen außer Rechtsextremisten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da wirklich ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Also sehr viel Alternativdenker. Also wirklich das, was man so als Grünwähler, wie man sie vielleicht einmal gekannt hat, definieren würde. Sehr viel, sogar richtige standhafte Kommunisten, die wirklich ideologischer gefestigt sind, mit denen du jetzt wirklich diskutieren kannst. Mhm. Der hat schon mal Marx und Engels gelesen. Der plappert nicht irgendwas nach, wo du sagst, puh, ja, okay, sehr interessant, mit Produktionsmitteln und was du da sagst, das ist alles hochspannend. Dann natürlich auch sehr viel hochinteressante, ernsthafte Katholiken, die wirklich fundamental gebildet sind, mit denen kannst du, wenn man es könnte, als Bibelfester könntest du da wahrscheinlich Verse-Memory spielen und sagen, das ist jetzt Johannes 23, 25 oder sonst irgendwas. Und, aber wirklich ganz, ganz super Leute. Also echt hochinteressante und natürlich ein paar Spinner auch, aber jetzt den klassischen, wie er medial dargestellt, Rechtsextremen, der ist mir noch nicht begegnet. Und ich habe da immer wieder Diskussionen, die ärgern mich da auch sehr. Wie die Leute es dann auch teilweise nachbeten. Und da kommt jetzt ein Thema mit ins Spiel, über das auch viel zu wenig gesprochen wird, logischerweise. Die Medien werden es nicht thematisieren, über die Rolle der Medien. Mhm. Weil was die teilweise da abgeben, wie die da framen, wie die da einfach letztlich Propaganda teilweise machen, ist arg. Ich habe jetzt gerade über die letzte Demo in Wien gelesen, es waren ein sehr wichtiges Medium, ein ganz wichtiges, ich sage jetzt den Namen nicht, hat geschrieben, es waren 1000 Teilnehmer und 1600 Anzeigen. Mhm. Da muss ja jeder normal Sterblichen sagen, aha. Mhm. Also wenn es für ein Vergehen war, geht sich das aus. Also da ist ja da der Punkt, da muss man jetzt auch von der normalen Bevölkerung langsam ein bisschen mehr Medienkompetenz und ein bisschen ein kritischeres, kritischere Auffassung diesen Informationen gegenüber langsam verlangen. Weil man merkt ja schon, wie halt einfach dann versucht wird, eine gewisse Stimmung zu machen und wie man natürlich auch versucht, diese Bewegungen, diese Bürgerrechtsbewegungen, weil nichts anderes ist es. Mhm. Es geht ja um Freiheit und es geht ja nicht um irgendwie, kein Mensch von denen will das Dritte Reich oder das Vierte. Das ist ja absurd. Mhm. Im Gegenteil, wir wollen einfach nur, dass die Regierungen sich wieder an Deutschland ans Grundgesetz oder in Österreich an die Verfassung halten. Mhm. Weil in Österreich haben wir, ich glaube, insgesamt 22 Verfassungssprüche, aber der Regierung ist das relativ wurscht. Die machen ihre Verordnungen weiter und fahren auch ihr Programm weiter. Und das sind Dinge, wo halt dann auch entsprechend Leute sagen, das geht so nicht. Wir wollen einfach wieder, dass das eine gewisse Kontrollfunktion gibt und eine gewisse Art von Regulativ oder zumindest zurück zu den Grundregeln. Mhm. Und diese Leute pauschal dann so in dieses Licht zu setzen, ist einfach völlig unseriös. Mhm.
Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen an dich. Und zwar die erste wäre, jetzt wo du dich so klar äußerst zu der Problematik, hast du persönlich Befürchtungen, Nachteile beruflicher Natur zu haben in Zukunft?
Ja, das kann schon sein. Also es ist bis zu einem gewissen Grad jetzt schon so, dass man da durchaus ein bisschen als, würde ich sagen, Prügelknabe, so ein bisschen latentes Sündenbock auch hingestellt wird. Habe ich sogar konkret Indizien beziehungsweise sogar Beweise. Mhm. Muss ich jetzt aber sagen, ist mir jetzt nicht egal, aber es ist mir wert, weil die Sache einfach zu ernst ist und ich sehe ja natürlich auch, wer das ist. Und das Schöne ist an dieser Geschichte, jeder legt ein bisschen so seine Karten auf den Tisch und man sieht natürlich auch, wo sind die ganz grauslichen Opportunisten und da gibt es ganz Schlimme und die offenbaren sie natürlich auch. Ich bin halt, ich sage das ja auch ganz klar, niemand leugnet jetzt irgendwas. Mir persönlich ist es einfach wurscht. Es tut mir einfach leid, wenn ich so sage. Ich bin einfach auch in dieser Region da unten, wo es so schlimm war, angeblich. Und es ist aber nur immer so, dass ich niemanden kenne, der schwer betroffen war oder gestorben ist. Es ist halt einfach so. Und deshalb bin ich jetzt kein Corona-Leugner, sondern es ist einfach die übliche Frage, wenn man wer sagt, regnet es oder regnet es nicht. Ich kann nur sagen, ich war draußen und ich bin nicht nass. Punkt. Mhm. Ob du das jetzt dann, ob du dann sagst, es regnet aber trotzdem oder nicht, ich kann nur sagen, ich bin nicht nass. So, das muss einfach nur erlaubt sein zu sagen. Und deshalb bin ich sehr früh mit der ganzen Geschichte konfrontiert gewesen. Und ich habe mir damals gedacht, und nicht, weil ich so ein Trottel bin oder so ein covidiotischer Idiot, sondern ich habe mir gedacht, ich möchte mich möglichst schnell infizieren, um, das haben wir damals ja nicht gewusst, um Antikörper zu bekommen, um sozusagen mit der Geschichte irgendwie erledigt, mit fertig zu sein. Weil es war damals im März, 2020 überhaupt nicht klar, wie man da wieder zu einer Normalität kommt oder wer darf raus und wie das rennt. Und aus dem Grund heraus habe ich einfach einen sehr offensiven und sehr fatalen Zugang zu der ganzen Geschichte. Und deshalb habe ich ja sehr früh so gesprochen, wie ich das halt einfach empfunden habe, ohne mich dazu verstehen, zu verstecken und sonst was. Und wer halt dann das, in welche Richtung mir als Strick drehen will, da kann ich nicht viel machen. Ich habe meine Meinung klar, ich bestreite nichts. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist es so, das, was ich an Erfahrungen habe, ist eben das, was ich sage. Und wenn wer glaubt, dass er mich jetzt deshalb nicht mehr einladen soll oder darf oder sonst was, weil ich natürlich dann auch die Maßnahmen kritisiert, die jetzt am Schluss, und das darf ich mir auch sagen, wahrscheinlich mehr anrichten, als sie uns wovon sie uns bewahren, das muss ich dann irgendwie auch akzeptieren. Und mag schon sein, dass ich heute halt ein bisschen ein störrisches Image habe und oder vielleicht mehr. Und ja, das ist halt einfach der Preis der freien Meinung. Und da bin ich aber auch der Meinung, dass man da mehr riskieren müsste, weil wer weiß, das nächste Thema ist, was uns irgendwann mal ereilt und wo du dann vielleicht wegen Aussagen, die so auch nicht zu widerlegen sind, geprügelt oder diskriminiert oder sonst was werden kannst. Und das haben wir beim Thema der sogenannten Anfänge, denen man wehren muss, weil man muss einfach sagen dürfen, was Sache ist, aus seiner Sicht. Und du kannst mir ja gerne widerlegen. Du kannst mir ja gerne sagen, dieses und jenes ist so bei dir aus deiner Sicht. Und dann sage ich, ah, okay. Dann wirst du mir erklären, warum das so ist, und dann glaube ich dir das wahrscheinlich auch, wenn du es richtig belegst.
Mhm. Ja, es ist durchaus eine Kultur, die es wieder zu pflegen gilt.
Für natürlich, die Zukunft. Vor allem das Etikettieren ist so gefährlich. Weißt? Einfach dieses permanent, dieses wem irgendwas draufhängen wollen. Weißt? Das ist ja überhaupt kein Thema. Du kannst dir ja sagen, nein, ich kenne wen oder ich kenne da oder mein Vater ist gestorben oder was weiß ich was. Dann werde ich sagen, ah, oje, oje, und erzähl mir mehr. Ich bin ja nicht interessiert. Es ist ja nicht so, dass ich sage, das ist ein Blödsinn, sondern ich will auch was wissen. Und ja, was drüber erfahren. Aber einfach diese Art von die Etikett diskreditieren, diffamieren und wegschieben, das ist diese Art von ganz, ganz aggressiver Cancel Culture, aktiver, die gefährlich ist.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich.
Bitte.
Und zwar, was unternimmst du in der Zukunft, dass es besser wird? Was tust du als Künstler?
Naja, das ist gut. Also, ist schwer zum Einschätzen. Ich fürchte, dass der Spalt, die Kluft in der Bevölkerung sehr, 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 sehr groß ist und bis zu einem gewissen Grad sogar irreparabel groß. Also momentan sage ich das einmal mit einem gewissen Pessimismus, ich wäre einfach auch für mich eine gewisse Selektion, die sowieso schon stattgefunden hat, vollziehen und einfach sagen, ja, mit dem ja, mit dem nicht. Also man wird ein bisschen einfach schauen, wer jetzt auch in dieser Zeit, wo es wirklich vieles offenbart hat, taugt was und mit wem möchte ich jetzt einfach mehr zu tun haben und mit wem muss ich halt und wäre halt einfach von dem her einfach einmal rein aus, wie soll man sagen, aus ökonomisch oder energieökonomischen Gründen mir einfach ein bisschen überlegen, mit wem ich wie viel Zeit oder welche Energie halt ja, ich würde sagen vergeude, aber halt einfach opfere. Und aus dem heraus sicher halt eher sogar, so hässlich das klingt, auch den Korridor wieder enger stellen. Aber ich versuche natürlich trotzdem genauso zu sein wie vorher und einfach genauso offen und frei. Und mein Gott, wenn wer jetzt sagt, da habe ich mich täuschen lassen oder ich habe das irgendwie, bin da der Geschichte da in einer Weise auf den Leim gegangen, die so vielleicht übertrieben war oder so, dann werde ich jetzt auch nicht sagen, nein, du bist der Trottel, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber man wird natürlich ein bisschen schauen müssen. Vor allem, es hat schon ein paar Sachen ergeben, wo man sagt, das geht nicht. Man kann einfach nicht dann Leute öffentlich vernadern und also eben genau das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, diese Art von Diskreditierungen, wo man sagt, vielen Leuten ist ja gar nicht bewusst, was das ja für Konsequenzen auch haben kann. Also das ist ja dieses Denunziantentum und diese Art von Konformismus, der teilweise dann in einer Art von vorauseilendem Gehorsam und mit einer ganz, ganz üblen Note nur dazu, mit seiner Lust mit so einer neidigen Lust sogar jemanden fertig zu machen. Also das sind ganz, ganz hässliche Sachen, die sie da aufgetan haben. Und natürlich, das versuche ich in der Zukunft irgendwie zu vermeiden. Und der Rest natürlich so weit es geht, so offen wie möglich, so bewusst wie möglich, ja, den Leuten wieder sagen, ja, wir müssen halt einfach wacher sein und mutiger sein und das, was wir jetzt da eh reden. Mhm. Einfach auch über die Sachen reden, tabulos, offen, frei. Und wenn was nicht stimmt, dann das anschauen. Wo stimmt was nicht? Und wo stimmt was konkret nicht? Und das ist ja das Wesen und das Tolle unserer westlichen Zivilisation, wie wir sie mal gehabt haben, zumindest, dass man eigentlich ohne Angst um Sanktionen oder Androhung von irgendwelchen Sanktionen relativ frei über alles reden konnte. Und das wird man sehr schnell wiederherstellen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also wäre das dein größter Wunsch für die Zukunft?
Naja, ich glaube, dass es auch die Grundvoraussetzung ist für eine freie Kultur, dass man einfach angstfrei die Kreativität und die Ideen sprudeln lassen kann. Und das ist, angstfrei heißt, das ist ja in der Kunst ja so. Du hast dann vielleicht einmal ein Thema, was jetzt vielleicht nicht gerade so en vogue ist oder was vielleicht jetzt politisch nicht so korrekt ist. Also, und trotzdem ist es gerade, hat es gerade eine Relevanz oder so. Und trotzdem muss man sich einfach trauen dürfen, das rauszuspucken. Und dann kann man ja eh drüber reden oder im künstlerischen Sinne sagen, okay, da hast du jetzt vergriffen oder da hast du jetzt was zu viel gesehen. Eine freie, offene Gesellschaft, die einfach erlaubt, uns so frei und offen wie möglich zu entfalten und zu entwickeln. Und mit einem gewissen Risiko natürlich, das ist ja klar. Das gehört auch dazu, dass man vielleicht einmal ein Watschen kriegt oder jetzt konkret auf so ein Thema wieder kommen, dass man irgendwie auch vielleicht einmal krank wird oder sonst was. Ich meine, das ist halt einfach ein Teil vom Leben. Wir kennen einfach diese Art von Totalkontrolle, diese Art von sich, der Schutz ist also ein missbrauchter Begriff mittlerweile und Sicherheit. Das ist Leben in der Form, wie ich es verstehe, geht schon weit darüber hinaus.
Ja, ich muss da sehr an einen Satz vom Gerald Hüther denken, der gestern bei einem Redakteur von mir im Gespräch war. Und der hat in einem Satz gesagt, das Leben wird nicht kontrollierbar sein. Wird ja, hoffentlich. Es, wird nicht und war es nie. Und wird und das wird so bleiben. Egal, was wir ja cool tun.
Ja. Nein, klar. Und das ist ja letztlich auch wieder, was unsere ganze Betätigungsfeld ist. Das ist ja das Geheimnis von großen Kunstwerken. Ich meine, ob das Beethoven ist oder Wagner oder sonst was oder sicher Bach oder so schon früher, die haben ja alle immer die Limits oder die Grenzen des Möglichen immer überschritten. Und das ist ja der Voraussetzung für jede Evolution auch, dass du immer die Grenze auszuloten versuchst und darüber hinauszugehen. Und ich sage das ja immer, an Berechenbarkeit, ich meine, wir wären nie, also Kolumbus wäre nie nach Amerika gesegelt, weil wenn man ihm gesagt hätte, ah du, weißt du, was da kann was passieren und wer weiß, ob du da ankommst und so, und ich meine, wir würden wahrscheinlich nur in den Bäumen irgendwo oben sitzen oder sonst was. Das ist einfach der Grundantrieb der jeglicher Entwicklung, jeglicher Evolution und jegliches auch geistigen Evolution. Und gerade jetzt in der Kunst ist es halt einfach immer der den Schritt nach vorne gewagt hat und der vielleicht einmal auf die Klappe gefallen ist dabei, hat aber immer was bewegt. Und wenn wir nur auf Sicherheit gehen und nur auf Berechenbarkeit und Kontrollierbarkeit, dann da kommen wir gar nirgendwo hin. Ja. Bei Gefühlen ja auch. Hm.
Günther, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Das war danke aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und danke. Ja, wünsche weiterhin alles Gute für die Zukunft.
Danke, Thomas, dir.